herzlich willkommen hier zur neuen Folge unseres kommunalpolitischen Podcasts, das Gelbe von Eil, zu dem wir euch recht herzlich begrüßen. Und wenn ich wie immer wir sage, meine ich neben meiner Person meinen kongenialen Sparingspartner, seines Zeichens den Ortsvorsitzenden der FDP in Kerken, Adrian Assenmacher. Hallo Adrian.
Hi Roman, lass dich wie immer so stehen.
Das hat sich eingebürgert, man kann es immer wieder sagen. Ich spule das alles immer jetzt so ab nach mittlerweile über 60 Folgen. Man kann das dann aus dem FF. Ja. Wir hatten ein Osterfest hier am Niederrhein und auch im Rest der Republik wohl.
Habe ich zumindest gehört.
Ja. Das war jetzt eine sehr lokalpatriotische Einleitung. Und kommunalpolitisch ist ehrlicherweise nicht so viel passiert, außer dass ich ein sehr nettes Gespräch mit einem Neumitglied hatte tatsächlich.
Ich auch.
In dieser Woche. Ja, stimmt, du auch. Ja. Nicht mit demselben.
Also, nee. Ne,
Stand jetzt haben wir den März auch mit einem Nettozuwachs im Kreisverband Kleve und im Ortsverband Kerken abgeschlossen, was Mitglieder angeht.
Ja, dabei ist er eigentlich schon groß genug.
Ah. Ja, sagte er. Nein. Aber sonst auch eine bewegte Zeit, was die Bundespartei zumindest angeht. Unser früherer Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki hat auch seine Kandidatur für den Bundesvorsitz angekündigt und gleichzeitig dann auch einen gewissen Umriss ums Team gegeben, wie er sich das vorstellt. Martin Hagen aus Bayern solle nach seinem Willen dann Generalsekretär werden. Die Nachricht kam ja an Karsamstag via Instagram und Pressemitteilung raus. Ja, wir haben in der letzten Folge ja kurz drüber gesprochen, da habe ich auch keinen Hehl daraus gemacht, dass ich schon der Meinung bin, dass unser Landeschef Henning Höhne da einen guten Job machen würde und ich das auch schätzen würde, wenn wir jetzt, auch wenn ich Wolfgang Kubicki und seine Verdienste um die Freie Demokratische Partei keineswegs schmälern will, ich tatsächlich, was die inhaltliche Ebene angeht, eher zu Henning tendiere, sage ich ganz offen, und auch den Ansatz da inhaltlich überzeugender finde.
Ja, du sagst es gerade, ne? Inhaltlich überzeugender, weil von Inhalt kam jetzt von Seiten Kubicki noch nicht allzu viel. Also ich habe diese Kandidatur zur Kenntnis genommen. Jetzt sehe ich das genauso wie du. Ne? Also ich bin da jetzt auch nicht allzu begeistert von dieser Kandidatur. Aber, also auch ohne, ne, das schmälern zu wollen, was das so getan hat und so. Aber das, was ich so gerade so in den letzten Jahren von ihm so höre, da fremdel ich ein bisschen mit. Nicht immer, aber immer öfter. Ich weiß, das wird in unserer Partei auch durchaus unterschiedlich gesehen.
Absolut.
Also sehr unterschiedlich. Ja. Ja, also er polarisiert ja nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. So, das muss jetzt nicht zwangsweise was Schlechtes sein, dass man polarisiert. Und ich meine, der Bekanntheitsgrad, da trete ich, glaube ich, unserem Landeschef auch nicht allzu sehr auf die Füße, wenn ich sage, naja, Kubicki ist halt bekannter.
Ja.
Ja, ich bin nur inhaltlich nicht immer so auf der Linie von ihm, Klammer auf, und jetzt komme ich zum Anfang zurück. Ich weiß auch gar nicht, mit welchem Inhalt er jetzt wirklich antritt, weil er hat quasi ein Team oder zumindest Teile eines Teams, da werden jetzt alle möglichen Namen rumjongliert und so, ne? Aber und das finde ich auch nicht schlecht, dass man sein Team quasi direkt mit bekannt gibt. Ja, das habe ich schon zu Juli-Zeiten immer gut gefunden, wenn wir das bei den Julis so gemacht haben. Das hast du ja als du als Kreisvorsitzender kandidiert hast, auch so im Prinzip gemacht. Ja, das finde ich gut. Aber was man nicht vergessen sollte, ist, dass man vielleicht auch mit einem inhaltlichen Profil antreten sollte. Und dieses inhaltliche Profil, finde ich, reicht auch gerade jetzt in dieser Zeit und in unserer Situation, in der die Partei gerade ist, reicht es nicht, damit allgemeinen Plätzen zu kommen. Also zu sagen, ja, ich bin hier für Bürgerrechte und Meinungsfreiheit so ungefähr. Ich überspitze es jetzt ein bisschen. Ne? Aber da hat unser Landesvorsitzender mit Comeback-Formel, die wir hier hoch und runter gebetet haben, durchaus, finde ich, mehr Substanz zumindest bis jetzt gebracht. Und da erwarte ich eigentlich auch, dass von Kubicki da dann auch noch was kommt, wenn er jetzt kandidiert.
Also erstmal, um es mal positiv umzudeuten, wir sind ja die Partei der Optimisten. Ich finde es gut, dass sich zwei sehr profilierte Liberale beide bewerben und auch der Bundesparteitag und ja insofern wir alle die Wahl haben, also eine echte Wahl.
Ich glaube, das tut der Partei auch gerade gut.
Ja, das also muss man jetzt auch mal so sagen, das merkt man ja auch die Presseberichterstattung. Ich habe heute Mittag mit einem Parteifreund telefoniert, habe ich noch gesagt, ich glaube, in den letzten zwei Wochen hatten wir mehr Presse als so in dem letzten halben Jahr ungefähr. Ja. Also auch die nicht dezidiert negativ ist, um das mal so zu sagen. Das, was du gerade ausgeführt hast, ich sehe es ähnlich. Also Kubicki ist jemand, der Klartext spricht. So, das kann man jetzt sagen, wie man oder finden, wie man möchte. Das ist nun mal Fakt. So wie du es jetzt ausstaffiert hast, sehe ich es auch, dass ich da mit manchen Standpunkten auch ein bisschen fremdel. Da habe ich aber per se jetzt auch noch nicht mal ein Problem mit, weil das muss man auch aushalten, dass man auch innerhalb einer Partei diskutiert.
Gerade in unserer.
Genau. Der entscheidende Punkt ist für mich da eher, dass ich bei Henning tatsächlich schon sehr viel inhaltliche Tiefe gesehen habe. Also er hat ja auch seine Kandidatur damit begründet, dass er eben beispielsweise auch ein klares Bekenntnis zur transatlantischen Partnerschaft jetzt unabhängig von einzelnen Administrationen eben als DNA von Liberalen sieht, dass er die Wirtschaftspolitik nochmal entsprechend anders nach vorne stellen möchte. Du hast die Comeback-Formel erwähnt. Also da finde ich, ist mehr inhaltliche Tiefe auch Substanz in dem Sinne und nicht nur in Anführungsstrichen so ein, ja, wie soll ich sagen, die FDP als Partei des Vetos. Ich zitiere jetzt mal den lieben Benjamin Strasser, der bei Instagram heute einen Gastbeitrag geschrieben hat, glaube ich, in der FAZ, wenn ich es richtig gesehen habe. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe Auszüge eben auf einer Slide bei Instagram gesehen, wo er eben gesagt hat, ey, ich fände es gut, wenn die FDP weg von der Veto-Partei hin zu einer Gestaltungspartei entwickelt wird.
Ja.
Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das unterschreibe ich. Weil so habe ich uns auch in den vergangenen Jahren, du weißt, ich bin somit der größte Christian Lindner-Fan unter dieser Sonne. Dennoch muss man auch ganz objektiv betrachten, dass eben die letzten Monate und vielleicht auch Jahre, wenn man jetzt ausgehend von der Entscheidung zum KTF November 23 aus Karlsruhe ausgeht, dass wir häufig uns darüber definiert haben, was wir denn nicht gut finden oder was mit uns nicht zu machen ist. Natürlich muss man das tun. Natürlich muss man auch sagen, hey, da ist für uns eine rote Linie, Stichwort Schuldenbremse, da habe ich auch immer hintergestanden, dass man das macht. Bei anderen Sachen fände ich es aber ganz gut, wenn man dann mal nach vorne stellt, wofür stehen wir denn? Also was bekommen denn die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie uns ihre Stimme anvertrauen?
Ja.
Und nicht nur sozusagen ein Veto gegen andere Dinge. Also es gibt für mich inhaltliche Sachen, die nicht verhandelbar sind. Das ist zum Beispiel Schuldenbremse. Gut, das hat sich jetzt leider durch das Regierungshandeln von Schwarz-Rot praktisch erledigt. Aber zum Beispiel auch Dinge wie das Tempolimit und so weiter lehne ich ab. Warum? Weil jeder, der langsam fahren möchte, kann das jetzt auch schon tun. Und aus welcher Begründung auch immer. Weil er Angst vor schnellem Fahren hat, weil er Sprit sparen möchte, vollkommen unbenommen. Ist jedem frei. Ich verstehe diese Regulierungswut wirklich nicht.
Es ist gerade beim Tempolimit, ne? Da ist, ohne das Fass jetzt ganz aufmachen zu wollen, aber da zeigt sich ganz oft, wer eine liberale Grundhaltung hat und wer nicht. Weil ich habe jetzt schon selbst öfter gesagt, mir ist es völlig Wumpe, ob ich auf der Autobahn nur 130 fahren darf oder nicht. Warum? Weil ich in der Regel nicht mehr als 130 fahre. Das mag langweilig klingen, aber es spart Sprit. Und gerade bei den Spritpreisen jetzt sowieso schon mal erst recht.
Aber,
Aber der Unterschied ist dann, was folgt denn daraus? Wenn ich jetzt sage, betrifft mich nicht, ich fahre sowieso nicht schneller, also können wir es auch verbieten, dann ist das keine liberale Grundhaltung. Wenn ich sage, ich fahre nicht schneller, aber wenn jemand anderes schneller fahren will, dann soll er das bitte tun, das kostet den Geld. Ja, ich weiß, da gibt es auch noch andere Begründungen, so mit Risiko und du gefährdest, bla bla bla. Lass ich jetzt alles mal so stehen, will das gar nicht bewerten, aber die Haltung, wenn man sagt, wenn es mich nicht betrifft, kann es auch verboten werden, ist keine liberale Grundhaltung. Klammer auf, da kommen wir gleich nochmal dazu, weil ich ja gerne mit dir nochmal kurz über den Aufreger der Woche reden will, nämlich die Genehmigungspflicht für Auslandsreisen. Kommen wir gleich zu, aber da ist es ähnlich gelagert.
Wobei man jetzt, also gerade bei der Tempolimit-Debatte finde ich immer, es kommt so eine moralisierende Komponente in diese Debatte. Weil natürlich möchten wir nicht, dass Leute im Straßenverkehr sterben. Das ist ja vollkommen klar.
Ja.
Natürlich ist bei manchen Unfällen überhöhte Geschwindigkeit eine Unfallursache. Keine Frage.
Ja.
Bei einem generellen Tempolimit muss man allerdings auch sagen, was folgert denn daraus? Wie bei allen Verboten, das muss ja auch kontrolliert werden. Das funktioniert ja jetzt schon nicht flächendeckend. Also wollen wir da jetzt alle 3 Kilometer einen Blitzer aufstellen? Also,
und außerdem, ich zitiere mal einen relativ bekannten Ex-Liberalen. Wir haben ja auch gar nicht genug Schilder.
Ja, gut. Du musst übrigens mal den Auftritt bei Markus Lanz sehen. Also.
Ja, den habe ich schon auf der Liste stehen. Dafür muss ich aber in einer ganz bestimmten Laune sein, um mir das angucken zu können.
Ja, ja. also ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, ich glaube, dadurch habe ich einen Lebensmonat verloren, weil ich hatte von meiner Apple Watch tatsächlich eine Pulswarnung. Das ist wirklich, wirklich wahr. Ja,
ich hab, ja, vor allem bei mir kommt dann noch erschwerend hinzu, dass ich ja auch Lanz nicht mag.
Ja gut.
Ne? Also da kommen quasi zwei Leute zusammen, bei denen mir aus unterschiedlichen Gründen der Puls hochgeht. Und da
Glückwunsch, Glückwunsch.
Da muss ich ein bisschen, also da muss ich vorher einen sehr ruhigen Tag gehabt haben.
Aber um dieses Thema Tempolimit, wie gesagt, ich finde, das wird sehr moralisierend behandelt. Und ich bleib dabei, da kann man gerne politisch drüber diskutieren. Ich würde auch dieses Ding, dass da jetzt die Freiheit dranhängt und so weiter, so hoch würde ich es auch nicht dranhängen, aber es ist ein Ausdruck dessen. Es ist ein Ausdruck. Und ich möchte auch nicht, dass wir uns nur über die Ablehnung des Tempolimits definieren. Ich möchte uns auch nicht als Partei definiert wissen, nur über die Ablehnung der Schuldenbremse, Klammer auf. Leider haben wir da, Wuti, die Realität hat uns da ja quasi eingeholt, was unsere Positionierung da angeht und uns im Nachhinein, finde ich, auch recht gegeben, sondern eben als Partei, die gestalten will, die auch Inhalte hat, die sie von anderen unterscheidet, ja, aber auch zum Beispiel Dinge definiert als Endziele, sage ich jetzt mal. Ich werfe jetzt einfach mal rein, du weißt, dieses Thema bewegt mich sehr, Entlastung von jungen Familien.
Ja.
Da komme ich wieder auf die Elternbeiträge. Ich weiß, es ist ein Landesthema. Ja. Dennoch fände ich zum Beispiel gut, wenn man sagt, jo, unser Zielbereich ist, wir wollen die Entlastung von jungen Familien. Da kann man runter subsumieren, wir wollen die Baunebenkosten senken, damit sich mehr junge Menschen auch wieder ein Eigenheim leisten können und da nicht 30 Jahre lang wie in Knechtschaft nicht krank werden dürfen, nicht in Urlaub fahren können und Gott behüte, niemand sich scheiden lassen darf, weil die Finanzierung so eng auf Kante genäht ist, dass du, ich sag mal, 4/5 des monatlichen Betrags in die Zinsen reinsteckst und nur 1/5 in die Tilgung geht, wenn überhaupt, sondern dass man eben das, was der Staat tun kann, wo es eben verteuert wird, die Baunebenkosten, die Grunderwerbsteuer senkt, ich weiß, das ist eine Landesgeschichte, und eben an die Elternbeiträge rangeht. Wenn man dann dieses Ziel definiert, wir wollen eine Entlastung gerade bei jungen Familien erreichen, kann man sich gerne mit anderen Parteien, anderen Fraktionen zusammensetzen und auch darüber verhandeln. Was, wenn die dieses Ziel denn teilen, wo sehen die denn Handlungsbedarfe?
Ja.
Und ich glaube schon, dass man da dann auch in der Koalition, auch an der Regierung Dinge umsetzen kann. Vielleicht auch, die uns nicht immer so nahe liegen.
Ja.
Geschenkt, ist in Koalitionen so. Dass du auch manchmal Projekte mitträgst, die eben dem Partner wichtig sind. Aber dass man wieder dahin kommt, sich darüber zu definieren, was wollen wir denn? Wie wollen wir denn unser Land in 15 Jahren sehen? Was wollen wir für die Menschen tun und nicht, was wollen wir alles verhindern? Das ist mir ein bisschen wenig, gebe ich ehrlich zu. Und das ist auch, glaube ich, nicht der Ansatz von vielen von uns. Also zumindest verstehe ich, dass meine Arbeit oder unsere Arbeit hier im Kreis, aber auch generell nicht so, dass man es nur darum geht, irgendwie Dinge zu verhindern. Deswegen fand ich diesen Beitrag da, wie gesagt, ich muss ihn noch lesen. Mea culpa stand, jetzt habe ich ihn noch nicht gelesen, vor der Aufzeichnung werde ich aber auf jeden Fall machen. Das, was ich auf den Slides gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen und das spricht mir ziemlich aus der Seele, muss ich ehrlicherweise sagen. Und das sehe ich eben bei Henning, um jetzt diesen ganzen Themenkomplex Bundesvorsitz auch von meiner Seite zumindest abzuschließen, sehe ich bei Henning deutlicher durchdekliniert, bin ich ehrlich.
Ja.
Heißt aber nicht, dass ich jetzt Wolfgang Kubicki nicht mag oder sowas. Also es wird einem ja dann ständig so ausgelegt, als wäre man dann irgendwie dagegen. Ich sage ganz ehrlich, sind beides verdiente Menschen in unserer Partei. So, und ich finde es gut, dass beide sich auch das trauen, muss man ja auch mal ehrlicherweise sagen, ja. Da gehört ja auch was zu. Also ist ja jetzt nicht so, dass das irgendwie leicht fällt in der Situation. Dass beide sagen, ey, wir machen der Partei ein Angebot. Ist doch das schönste Signal überhaupt hinsichtlich, unsere Partei ist tot, wie Friedrich Merz sagte. Nein, ist sie nicht. Wir haben zwei sehr, sehr verdiente Parteimitglieder, die sich hier darum bewerben, das Vertrauen der Mitglieder und der Delegierten zu bekommen, um eben unseren Bundesvorsitz zu übernehmen. Und ich würde mir mehr Gedanken machen, wenn es irgendwie nur einer wäre.
Ja, ja, also ich finde es auch gut, dass wir ein bisschen Wettbewerb haben. Aber ich würde gerne noch einen Satz dazu sagen, was du gerade eben gesagt hast mit der Veto-Partei. Weil was ich da ganz schlimm finde, ist, wenn du mal den Umkehrschluss dir überlegst. Also wenn du eine Partei bist, die sich darüber definiert, was sie alles verhindern will oder was sie alles blöd findet, dann heißt das im Umkehrschluss ja, dass deine Daseinsberechtigung an dem Vorhandensein anderer Parteien hängt. Weil gäbe es keine anderen Parteien als deine eigene, gäbe es ja auch nichts, wo du dagegen sein könntest, weil die einzigen Vorschläge von dir kommen. Und das heißt ja, du machst dich abhängig davon, was andere Parteien sagen, damit du dagegen sein kannst. Und das finde ich kacke. Du musst es ja immer so sehen. Also theoretisch wäre ja unser Ziel, dass man in einer breiten Parteienlandschaft eine absolute Mehrheit gewinnt für unsere Positionen und die eins zu eins umsetzen kann, weil wir der Überzeugung sind, dass das die besten Lösungen sind. Und das funktioniert aber ja nicht, wenn du nur dagegen bist, was die anderen sagen, weil dann bist du darauf angewiesen, dass es auch andere gibt. Jetzt ist das Demokratie theoretisch natürlich gut, dass es andere gibt, ja? Aber du kannst dich ja nicht darüber definieren, was die anderen sagen. So, das macht dich ja künstlich klein. So, wir sind ja schon klein genug.
Nein, pass auf, genau das ist es. Das ist eine inhaltliche Verzwergung. Ja. Und die, also es wird ja, also es gibt ja Leute, die unken immer, ja, die FDP war nie eine Programmpartei, sondern immer eine Funktionspartei. Und als dann sozusagen die Grünen aufgekommen sind und ab spätestens den Nullerjahren, wo dann auch verschiedene andere Bündnisse möglich waren, nicht nur quasi diese Lagerbündnisse Rot, Grün, Schwarz, Gelb, ja, sondern auch verschiedene andere, hat sich die FDP in der Funktion ja praktisch überlebt. Das sehe ich dezidiert nicht so. Eben genau, wie du sagst, weil ich uns auch als programmatische und inhaltlich starke Partei sehe.
Ja.
Uns ist das
nur, sonst wären wir da ja auch nicht Mitglied.
Ja, und das muss man halt auch mal selbstkritisch sagen. Das ist uns in den Jahren, ich sag mal 2015, 16 folgende, auch aufgrund des Leitbildes, das wir ja schon mal erklärt haben, besser gelungen, nach außen darzustellen, was wollen wir denn? Oder ja, was sind eben unsere Ziele?
Ja.
Wohin wir auch unsere tagespolitischen Initiativen hin ausrichten. Und selbstkritisch angemerkt ist uns das in den letzten Jahren ein bisschen abhanden gekommen.
Ja, so, ganz offensichtlich sogar.
Ja, und das jetzt wieder, ja, ich meine, gut, wir hatten ja auch immer Ansätze. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir irgendwie gar nichts mehr zu bieten hatten, aber ich finde...
Ja, aber zwischen dem Ganzen, wir sind dagegen, dagegen, dagegen,
ist das nicht mehr völlig untergegangen. Ja, das ist es eben. Ich meine, jetzt, wie oft wird jetzt gesagt, an der Zapfsäule ist es teuer, ne? Da wurde da rumgeungt, ja, die Regierung macht nichts und so. Dann hat die Bundespartei einen Post rausgegeben, dass man eben Energiesteuer und so weiter entsprechend der Staat das reduzieren sollte und den Mehrwertsteuersatz, glaube ich, auch entsprechend, um die Steuerbelastung des Liters dann entsprechend zu drücken. Ja, wohl, ja, jetzt, wenn ihr an der Regierung seid, würdet ihr das auch nicht machen und so weiter. Ja, wir haben es ja gemacht. Also das ist auch immer so ein bisschen diese Verklärung am Ende. Was hat, ich kann mich noch genau daran erinnern, hier kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, also Anfang 2022, wo eben der Ölpreis auch so nach oben schoss, hatten wir dieselbe Problematik. Da war es ja nicht ganz so teuer wie jetzt, aber ähnlich. Ja? Was haben wir da für Verhetzung erfahren? Autolobbypartei und so weiter und so fort. Ja? Und es hat ja nachweislich einen Effekt gehabt. Also es ist ja weitergegeben worden. Es war keine einseitige Subventionierung der Konzerne. Das ist nicht der Fall gewesen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, diese 12-Uhr-Regel, also entschuldige bitte, also da braucht man kein Ökonom für sein, um vorherzusagen, dass dann entsprechend die Preiserhöhung um 12 Uhr halt deutlicher ausfällt.
Ja, also kleiner Insider-Tipp, immer um 11.55 Uhr tanken fahren.
Ja, obwohl meine Tank-App noch sagt, man muss noch gucken, ne? Also die lernt noch. Ja? Ich habe ja so eine Tank-App und mir vorher immer die Preise so aus der gesamten Region gezeigt und immer so Tipps gegeben hat, wann es irgendwie am Abend ist. Es ja immer günstiger als morgens, zumindest war es immer so. Jetzt ist es ja natürlich so, dass was morgens vor der Arbeit tanken, was man jetzt jahrzehntelang nicht machen sollte, wahrscheinlich jetzt günstiger wird als zum Feierabend. Also von daher ist sie noch am Lernen und eine Struktur da, um eine Struktur zu erkennen. Nichtsdestotrotz, um auf den Punkt zurückzukommen, das haben wir ja getan. Und viele Sachen, die man vielleicht noch nicht mal so mit uns in Verbindung bringt, ist ja durch die Beteiligung auch der FDP an der Ampel zustande gekommen. Und jetzt bin ich kein Fan der Ampel. Ich sage aber auch ganz offen, als wir das damals gestartet haben,
ne,
2021,
als die Laune 2022, noch gut war.
Ja, ich sage ganz ehrlich, ich habe diesem Bündnis, dieser Koalition durchaus auch eine Chance gegeben. Es war nicht meine Wunschkoalition, das gebe ich gerne zu. Ich habe es ja an anderer Stelle auch schon mal erwähnt, dass ich es sehr schade finde, dass Armin Laschet nicht Kanzler geworden wäre, weil ich wirklich der Meinung bin, dass er ein guter Bundeskanzler geworden wäre.
Ja.
Ich glaube auch, dass das in einem Jamaika-Bündnis besser funktioniert hätte, wurde leider von Markus Söder und der CSU torpediert, muss man jetzt mal so sagen. Deswegen war die Ampel auch nicht meine Wunschkoalition, keinesfalls. Aber ich gebe zu, dass ich durchaus nach 16 Jahren Angela Merkel gedacht habe, hey, das ist jetzt auch eine Chance, einen vorhandenen Reformstau, der zweifelsohne da war, aufzubrechen. Und auch ich war enttäuscht darüber, wie das gelaufen ist. Jetzt in der öffentlichen Debatte ist es so häufig so, als wären wir da der einzige Buhmann und wir wären es alles schuld gewesen als FDP und so weiter. Das ist ja Quatsch. Das ist ja nun wirklich erwiesenermaßen Quatsch, dass das so nicht war. Aber allein schon diese Außenwirkung sagt doch schon viel darüber, dass wir auch unsere Kommunikation neben unseren Inhalten da ein bisschen kritisch beleuchten müssen.
Ja,
und was wir hier schon oft an der Stelle festgestellt haben, ja, es ist Vertrauen zerstört worden. Muss man einfach so sagen.
Ja.
Und da muss ich schon auch Henning nochmal einen Punkt geben. Du warst auch beim Neujahrsempfang, wie viele Kolleginnen und Kollegen. Er hat sich, obwohl er damit ja selber gar nichts zu tun hat, man kann jetzt sagen, er ist Funktionsträger im größten Landesverband. Ja, natürlich ist man dann auch nicht irgendwie dran beteiligt als so hoher Repräsentant unserer Partei. Dennoch hat er sich dann dafür entschuldigt. Und ich sag dir ganz ehrlich, das fand ich stark. Da habe ich ehrlicherweise nicht mit gerechnet.
Ja.
Und,
passiert doch nicht so häufig.
Eben. Und das fand ich stark von ihm. Und Wolfgang Kubicki, wie gesagt, no hate, zweifelsohne ein verdienter Mann, auch ein interessanter Charakter, muss man ja einfach mal sagen. Auch, also, ich glaube, das ist auch jemand, mit dem man durchaus nächtelang durchdiskutieren kann. Das macht auch sicherlich Spaß. Nur, er ist halt eben ein Fan von klaren Worten. Ich erinnere dann aber auch daran, das scheinen mir viele auch vergessen zu haben, als wir damals die Mitgliederbefragung, die initiiert wurde, knapp ein Jahr vorm Ampel aus,
ja,
war es Wolfgang Kubicki, der zum Beispiel für den Verbleib in der Ampel also da gab es, für die, die nicht in der FDP sind und zuhören, bei der Mitgliederbefragung ist es so, dann kriegst du als Mitglied eben entsprechend die Möglichkeit, dann abzustimmen. Damals war die Frage,
sollen wir in der Ampel bleiben?
Ja, ich glaube, simplifiziert, aber so in etwa, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber praktisch Verbleib in der Ampel, ja, nein. Oder das war ja auch praktisch von der Basis initiiert. Und da war eben Wolfgang Kubicki derjenige, der eben in einem Videostatement am Anfang, man konnte sich Pro und Contra anschauen, gesagt hat, nein, wir bleiben in der Ampel, bla bla bla. So.
Ich glaube auch immer noch, das war das Zünglein an der Waage.
Mag sein, aber
weil es war ja sehr knapp.
Ja, also, sagen wir mal ehrlich, weil jetzt immer so gesagt wird, ja, klare Kante und Klartext und so weiter. Ich weiß, was die Leute damit meinen, aber wenn man jetzt mal ehrlich ist, in der Zeit der Ampel, kann ich mich da auch dran erinnern, dass es nicht immer ganz das straighte, geradeaus argumentieren war, was Wolfgang Kubicki ausgezeichnet hat.
Ja, das war ja auch so öfter so, dass er quasi gegen etwas war und auch öffentlich und in den Medien da dagegen argumentiert hat und dann aber völlig konträr dazu im Bundestag zum Beispiel abgestimmt hat. Jetzt ist mir klar, Fraktionen und teilweise Fraktionszwang und auch Fraktionsdisziplin, ja, trotzdem gibt das ein komisches Bild, finde ich. Wenn man offensichtlich gegen die eigene Meinung auch die ganze Zeit abstimmt, jetzt kann man natürlich sich überlegen, ob er dann die Parteilinie ändert, wenn, ne, aber du hast ja recht.
Ich würde es mal, also mal abseits jetzt von irgendwelchen Abstimmungen im Bundestag, weil das ist immer schwierig, aber da können
wir
jetzt
nochmal sagen, Frank
Zimmermann musste auch gegen Taurus und so weiter, den von der CDU eingebrachten Antrag stimmen. Aber allein dieser Fakt, weil ich sag mal, was ich jetzt häufig lese in den sozialen Medien und auch im Gespräch mit Parteifreunden, die durchaus jetzt auch die Kandidatur von Wolfgang Kubicki sehr endorsen und das gut finden, ja. Ich merke dann immer, die haben das vergessen. Die haben das nicht präsent.
Ja.
Wo ich dann auch sage, ja, ich verstehe, was ihr meint. Und ich verstehe auch, dass so jemand natürlich mit so einem Renommee in der Partei auch Projektionsfläche ist, auch vielleicht ein bisschen Wunschfläche. Und dass er natürlich der Bekanntere von beiden ist. Das hast du gerade auch gesagt. Ich glaube, das wird Henning auch neidlos anerkennen. Das ist eben so. Ich meine, der Mann macht das seit, weiß nicht, der ist
Mitglied geworden
in der Partei. Genau, ja, seit den 70ern, ja. wäre ja schlimm, wenn er da nicht die Position bekleidet hätte und dann auch nicht entsprechend dieses Renommee aufgebaut hätte. Nur, also wie das häufig so ist mit so Projektionspersonen und Wunschdenken in meinen Augen, ist es halt nie immer die ganze Wahrheit. Und ob das jetzt so der Punkt wird, den man, weiß ich nicht. Also da, ich fremdel damit, gebe ich zu. Ich könnte aber mit beidem leben, sage ich auch ausdrücklich. Also soll jetzt hier auch nicht in so einen Anti-Kubicki-Rant irgendwie ausarten. Ich glaube auch, dass er die Partei auf seine Art prägen könnte. Ich gebe aber gerne zu, dass ich mir das kritischer anschauen würde und wahrscheinlich jetzt am Anfang auch ein bisschen enttäuscht wäre, gebe ich ehrlich zu, weil ich glaube wirklich, dass Henning ein guter Bundesvorsitzender wäre und auch die Partei weiterentwickeln könnte.
Außerdem hätte ich jetzt gerne mal einen Generationenwechsel, das fände ich ganz schön. Also Neuanfang, ne? Du kannst, also unbenommen, ich stimme dir dazu, zu allem, was du gesagt hast, aber so wirklich Neuanfang wäre das nicht, weil, also es wäre anders als vorher, das glaube ich schon, aber trotzdem ist es ja jetzt nicht so, dass das Kubicki jetzt jemand ganz Neues wäre. Ja, also
nein, natürlich.
Er hat Verantwortung getragen in dieser ganzen Zeit,
ja.
Auch in der Zeit, als es, also 2015 fortfolgende, also als es quasi wieder bergauf ging, ja, das rechne ich immer hoch an, weil gerade in dem Team, ja. Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, das hat gut funktioniert und das war genau das Richtige zu dieser Zeit. Die Frage ist, ist das jetzt die Zeit oder nicht?
Ja.
Ich habe da eine Meinung zu, aber so abschließend beantworten kann ich die Frage selbst nicht.
Ich glaube, können wir alle nicht. Ich lasse mich, wie gesagt, auch gerne überraschen. Aber Stand jetzt, es ging ja auch darum, was ist so jetzt gerade das Gefühl oder auch die Haltung? Und ich halte damit auch nicht hinterm Berg, weil ich finde auch, dass, also an der Stelle lieben Gruß, wenn es jetzt irgendwelche Botschaften gibt oder ähnliches. Ich finde, das ist auch in Ordnung.
Ja.
Also man darf durchaus auch, wie soll ich sagen, ein bisschen kritischer auf Sachen gucken.
Ja, klar.
So, und da stehe ich zu, dass ich es präferieren würde, wenn Henning das Rennen macht.
Ja.
Ich weiß auch, also muss man auch ehrlicherweise sagen, das sehen auch nicht alle im Kreisverband so.
Ja, das ist
so, muss man halt so sagen.
Unserer Partei selten so, dass alle das gleich sehen.
So, deswegen, also ich exponiere mich jetzt hier auch ein bisschen, oh Gott. Nein, aber vielleicht dazu nochmal eben, das ist ja auch ein Prozess, den wir jetzt auch im Kreisverband diskutieren wollen. Also ich sage jetzt hier nicht zu viel, wir werden auch ein Format anbieten, das ist jetzt noch in der Mache, deswegen will ich jetzt nicht zu konkret werden, weil wir die genaue Ausgestaltung noch ein bisschen feilschen, sage ich jetzt mal, dass wir eben auch genau darüber sprechen werden und dann auch unseren beiden Bundesparteien, das Delegierten, da zumindest ein Meinungsbild aus dem Kreisverband mitgeben wollen. Das finde ich auch richtig.
Ja klar, weil sie vertreten ja unseren Kreisverband auch.
Ja,
was nicht heißt, dass sie so abstimmen müssen, wie wir ihnen das sagen,
nein,
als Kreisverband, aber natürlich, wenn du Delegierter bist, weißt du ja ganz gerne, was deine Homebase so darüber denkt.
Das ist genau der Punkt. Und man muss jetzt auch mal fairerweise sagen, die Delegierten, wir haben es ja an anderer Stelle schon mal beschrieben, werden alle 2 Jahre gewählt. So, jetzt ist es traditionell so, jetzt im Februar bei einem Kreisparteitag haben wir die Delegierten zum Bezirks- und Landesparteitag gewählt. Und in 2025, also dann sprich nächstes Jahr, wählen wir wieder
27.
Also in 2025 und jetzt im nächsten Jahr 2027 wählen wir die Bundespartei des Delegierten neu. Heißt jetzt auch, die beiden Delegierten sind ja letztes Jahr bei dem Kreisparteitag in Goch gewählt worden.
Ja.
So, jetzt muss man ehrlicherweise sagen, damals konnte man ja auch noch nicht absehen, dass, klar, wir waren schon aus dem Bundestag leider raus, wir waren aber vor den Kommunalwahlen, wir waren vor den Landtagswahlen jetzt des letzten Jahres und diesen Jahres, wir waren vor der Problematik jetzt Christian Dürr, Rücktritt, Wiederantritt, Rücktritt. Heißt, diese Situation war ja damals so jetzt auch nicht vorhersehbar.
Ja.
Dass man dann sagt, okay, liebe Delegierte, liebe Mitglieder im Kreisverband, wir unterhalten uns einmal darüber, jeder, der Lust hat, damit eben ein gewisses Meinungsbild da ist, sehe ich weder als Beeinflussung noch als Misstrauen gegenüber den Delegierten, sondern es ist einfach ein Austausch für ein Stimmungsbild.
Ja.
Und ich finde, das ist auch in Ordnung.
Ja, klar.
Und deswegen werden wir das auch so machen.
Ja.
So. Ob wir das jetzt als Webtalk machen, ob wir das irgendwie in einer Präsenz, in einer Art Stammtisch machen oder sowas, Das werden wir in den nächsten Folgen dann kundtun. Aber liebe Mitglieder, ich weiß, ein paar hören zu, da wird es was geben.
Ja.
Punkt. Ja. Was wird es noch geben? Wir gehen jetzt gar nicht ins Detail, aber du gibst nächste Woche einen Workshop.
Ja, das stimmt.
Genau.
Wir haben ja gesagt, wir versuchen ein bisschen Breitenprofessionalisierung zu machen.
Genau.
Und da fangen wir jetzt mal mit an.
Genau.
Nicht, weil ich jetzt besonders schlau wäre oder besonders viel könnte, sondern ich mache halt dann zu dem Kram was, den ich halt kann. Und so suchen wir dann halt unsere Leute zusammen, die in irgendeinem Feld irgendwas gut können. Und dann versuchen wir das den anderen, die da vielleicht noch nicht so versiert drin sind, aber Interesse daran haben, es zu werden, denen das, ja, beizubringen ist ein blödes Wort.
Nahezubringen.
Genau.
Ist, ja. Also das haben wir ja auch hier schon gesagt, das ist auch, sagen wir es so wie es ist, das ist uns auch als Kreisverband, als Kreisvorstand wichtig, dass man eben auch Schulungsangebote macht. Ein paar machen wir eben aus dem eigenen Beritt, wie du jetzt nächste Woche eben. Machen aber auch in Kombination mit der Stiftung zum Beispiel Angebote. Das ist dann ja nicht direkt eine Parteiveranstaltung, sondern eben Angebot der Stiftung, wo man aber dann durchaus sich ja melden kann, um eben entsprechende Angebote vielleicht auch hier in die Nähe zu holen oder auch Schulungsangebote, die beispielsweise in Düsseldorf angeboten werden, wahrzunehmen. Und ja, da freue ich mich auf den Startschuss. Leider, terminlich ist es ja, also jetzt gerade ist so eine freie Phase relativ, aber ab nächste Woche geht es wieder voll los und ich werde wahrscheinlich mich nur ganz kurz zuschalten können, aber ich hab dich ja quasi direkt dran.
Du hast diese Schulung ja schon mitgemacht.
Genau. Kann man so sagen. Dementsprechend werde ich an anderer Stelle sein, weil es ist auch der Stammtisch meines Ortsverbandes hier in Geldern. Da werde ich auch mal kurz vorbeischauen. Und dementsprechend klaue ich dir da auch nicht die Bühne, sagen wir mal so. Ja, nein, aber jetzt sind wieder...
Gott sei Dank bist du mal nicht da, ja.
Genau, jetzt werden wieder einige Termine mehr sein. Wir haben auch nächste Woche die Kreisvorstandssitzung beispielsweise. Es stehen jetzt auch einige Dinge an, die wir eben als Kreisvorstand final planen müssen. Also in den nächsten Wochen da weiter die Webtalks, unsere kreisweiten Stammtische, der nächste übrigens in Kerken.
Ja, habe ich letztes Mal schon Werbung zugemacht.
Genau. Und weitere Web-Talks, dann auch unser Sommerfest im Juli, wo wir entsprechend jetzt in die letzten, ich sag mal, exekutiven Planungsschritte gehen. Stichwort Einladung schreiben und so weiter. Ja. Man schickt ja da immer auch viele Einladungen an Externe. Und prinzipiell wird das eine arbeitsreiche Sitzung des Kreisvorstandes nächste Woche. Und das sind jetzt so die aktuellen Geschehnisse. Dann haben wir noch heute, ich glaube, das können wir jetzt droppen, dass wir heute eben Reel gedreht haben zu eine Anfrage, die wir mit der Kreishausfraktion entsprechend eingebracht haben, wo die Beantwortung jetzt in dieser Woche kurz nach Ostern kam, wo wir jetzt auch nochmal...
Übrigens, hier mal Kudos an die Kreisverwaltung. Die Beantwortung ging ziemlich flott.
Ja.
Also ich habe mit länger gerechnet.
Ehrlicherweise war es jetzt aber auch nicht ganz so ausführlich.
Ja, aber also man braucht auch nicht immer unbedingt 30 Seiten Text als Beantwortung, wenn es nicht mehr zu sagen gibt als das, was drinsteht. Ja, ich weiß, was du meinst, aber zumindest ist die Beantwortung da und relativ zeitnah da.
Ja.
Und das finde ich ja schon mal gut. Also ich kenne da auch aus meiner politischen Vergangenheit Phasen, wo man da sehr viel länger drauf gewartet hat.
Das ist wohl wahr.
Und dann teilweise selbst vergessen hat, dass man irgendwie eine Anfrage gestellt hat, weil es so lange her war, dass man gar nicht mehr wusste, für was das jetzt eigentlich die Antwort ist. Aber gut.
Auf jeden Fall müssen wir festhalten, dass wir mit der Beantwortung jetzt auch nicht hundertprozentig zufrieden sind und wir jetzt auch gesagt haben, okay, da bleiben wir weiter an diesem Thema dran. Wer Inside Kreistag hört, weiß, es geht um unsere Anfrage, um die 148 Angriffe auf Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte in 2025 im Kreis Kleve.
Was eine Steigerung von fast 50% zum Vorjahr ist.
Genau. Und da wollten wir eben aufgeschlüsselt haben, wie setzt sich das zusammen? Also sind das verbale Attacken, sind das tätliche Angriffe, sind das Geschehnisse, die eben auch eine Strafanzeige nach sich gezogen haben und.
Ja. Und welche Berufsgruppe wurde denn angegriffen, weil das ja zusammengefasst ist? Ne?
Genau.
Also sind das Rettungssanitäter, sind das Polizisten, sind das Feuerwehrleute, sowas.
Genau, und da haben Stefan, Adrian und ich heute auch ein Reel zugemacht. Das werden wir wahrscheinlich am Sonntag veröffentlichen. Also schaut am Sonntag auf jeden Fall auf den Kanal der Kreistagsfraktion des Kreisverbandes, Stefan oder meinem. Wir machen es, glaube ich, als Collab. Und dann könnt ihr euch das anschauen. Und ich sage da nicht zu viel, da werden wir weiter dranbleiben. Also da werden wir jetzt entsprechend auch nochmal an anderer Stelle nachfragen und entsprechend aktiv werden. Und solche Themen neben diesen ganzen Verbandsgeschehnissen, also Terminplanungen, geht natürlich die inhaltliche Arbeit auch die ganze Zeit weiter. Und obwohl der Kreistag ja jetzt im April praktisch pausiert, also die eigentlichen Sitzungen starten ja erst wieder im Mai.
Ja. Also im Moment findet ja quasi gar nichts statt.
Ja.
Auch auf kommunaler Ebene nicht wirklich. Also es,
ja, in Gellern ja, starten wir nächste Woche
wieder. Ja, also. Aber bei mir ist im Moment ein bisschen Urlaubsphase quasi. Ja. Also da ist nicht so viel. Bin ich jetzt auch gar nicht so undankbar drum, dass es mal ein bisschen weniger ist, weil, ne, das haben wir hier an der Stelle auch schon gesagt, der März war extrem stressig und extrem voll. Deswegen, ja, nee, also ich war tatsächlich nie voll im März, da hatte ich gar keine Zeit für.
Ich meinte jetzt eher den Kanzler, aber es war auch
ein
schlechter Witz jetzt. Ja.
Der hat doch als April-Scherz, ne, hat er ja zum 1. April gemacht, heute ist der 32. Und dann so ein Unendlichkeitszeichen aus ihm selbst, quasi, aus lauter kleinen Friedrich-Merzen. Also so quasi Merz in der Unendlichkeit.
Habe ich nicht gesehen, wenn du es jetzt so erzählst, bin ich auch nicht undankbar, dass ich
es
nicht gesehen
habe. Hatte so Aktentaschen-Scholz-Niveau. Aber gut, sei es drum, eine Sache hatte ich eben schon angeteasert, würde ich gerne noch mich kurz mit dir drüber unterhalten, weil ich bin ja ein sehr pragmatischer Mensch. So. Und ich sehe ja Dinge häufiger mal, oder ich versuche es zumindest relativ unideologisch zu sehen und da pragmatisch so an die Sache ranzugehen, dass da auch eine Lösung bei rumkommen kann. Aber bei einer Sache, die hat mich wirklich in meinem liberalen Herz erschüttert. Also das finde ich, das kann man auch nicht so unkommentiert lassen. Und das ist das, was jetzt quasi, und die Genese dessen war schon merkwürdig, ne? Dass man jetzt sozusagen aus Versehen rausgefunden hat, dass sich alle, ich glaube, 18- bis 45-Jährigen, wenn die länger als 3 Monate ins Ausland wollen, dass die sich quasi bei der Bundeswehr abmelden müssen oder genehmigen lassen müssen, dass sie das dürfen. So ging ja eine große Diskussion los, ne, wie das denn sein kann und so weiter. Jetzt ist es ja auch so, und das ist mir durchaus bewusst, diese Regel gab es schon mal, ne, im Kalten Krieg und so weiter. Und dann wurde das geändert zu nur im Spannungsfall, und jetzt ist dieses quasi im Spannungsfall ja weggefallen. Also gilt es theoretisch für alle. Und da hat der Liberale in mir, trotz meines Pragmatismus, den ich mir einbilde, einen gewaltigen Hüpfer gemacht. Also nicht aus Freude, sondern aus Schockiertheit. Weil das, du, also ein bisschen überspitzt formuliert, heißt das, wenn ich das Land verlassen will, muss ich mir das vom Land genehmigen lassen. Also vom Staat genehmigen lassen. Und das, finde ich, ist ein Ding, das geht gar nicht. Und auch die Art und Weise, wie das in diesem Gesetz gelandet ist, egal wie da die Genese war, ob das absichtlich quasi so da reingeschrieben wurde oder einfach nur übersehen wurde oder wie auch immer. Aber, und das habe ich dir heute auch schon mal gesagt, die Art und Weise, wie Freiheit stirbt, das ist ein bisschen pathetisch, aber ne, ist ja scheibchenweise. So, das wissen wir spätestens seit Guido Westerwelle. Und diese Scheibchen heißen ja nicht, dass du ein Gesetz verabschiedest, das Antifreiheitsgesetz heißt, wo drin steht, du musst dir dieses und jenes genehmigen lassen, du darfst das nicht mehr und so weiter. Sondern das sind ja genau solche Dinge, wo dann in einem Gesetzestext auf einen anderen Gesetzestext verwiesen wird, wo dann in der Kombination dieser beiden Texte irgendeine Art von Situation entsteht, wo eine Freiheit eingeschränkt wird, ohne dass man es auf Anhieb, wenn man nur eins dieser Dokumente zum Beispiel liest, merkt, dass das so ist. Also sprich, so klammheimlich, scheibchenweise verschwindet da irgendetwas, was du vorher durftest, was du jetzt nicht mehr darfst. Und das finde ich äußerst gefährlich. Und jetzt ist es so, mal ab davon, dass überhaupt nicht klar ist, wie das geregelt war. Jetzt hat der Verteidigungsminister ja gesagt, ja, im Prinzip macht alle, wie ihr wollt, Klammer auf, ups, ist uns durchgegangen, Klammer zu, ist es ja so, man weiß ja gar nicht, wen betrifft das denn jetzt? Also Beispiel, ich bin ausgemustert worden damals. Also ich bin ja noch gemustert worden, du ja auch. Und ich bin ausgemustert worden.
Ich nicht.
Du nicht. deswegen hast du Zivildienst gemacht und bereust es, dass du nicht bei der Bundeswehr warst.
Genau.
Haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ich hätte
schön,
ja
gar dass nicht verfängt.
Ja, ich hätte ja gar nicht dürfen, selbst wenn ich gewollt hätte. So, weil T5, also quasi der ungeeignetste Wehruntauglich heißt es, glaube ich. So, jetzt ist es in dem Gesetz aber ja so, dass diese Genehmigung deswegen wichtig ist, weil man sicherstellen will, dass alle, die quasi zum Wehrdienst eingezogen werden könnten, dann auch da sind oder man zumindest weiß, wo sie sind. So, ich bin aber ja wehruntauglich, deswegen können sie mich ja gar nicht einziehen. Das heißt, für mich, nach meinem Rechtsverständnis, gilt diese Regel gar nicht. Und jetzt sind wir wie eben beim Tempolimit. Mich betrifft also diese Regel eigentlich nicht. Trotzdem finde ich es aber ein Unding, dass das so ist. Also, dass es dieses Gesetz gibt, selbst wenn es nicht angewendet wird und selbst wenn es, wenn jeder sagt, ach, ist doch nicht so schlimm, wir machen das ja nicht. Ja, das geht nicht. So, das kann ausgenutzt werden und das muss man verhindern. So. Dann frage ich mich beispielsweise auch, wie ist das denn mit Schengen? Ich habe ja in der EU und im Schengen-Raum und so weiter freie Wohnsitzwahl. Ich kann ja einfach irgendwo hin und kann da wohnen. So, muss ich mir das jetzt auch vom Staat genehmigen lassen? Weil dann macht das ja quasi dieses ganze System kaputt. Mhm. Oder heißt das nur, wenn ich jetzt länger als 3 Monate verreisen will, melde ich halt meinen Wohnsitz da an und dann darf ich das auch ohne Genehmigung. Das sind lauter so Sachen, wo ich mir denke, das ist handwerklich so schlecht gemacht, dass man, wenn ich jetzt Anhänger von so Verschwörungstheorien wäre, würde ich jetzt sagen, das hat man absichtlich da so klammheimlich reingeschrieben, gehofft, dass es niemandem auffällt und vielleicht braucht man es ja irgendwann mal und jetzt ist es blöderweise jemandem aufgefallen. So, das ist Variante 1. Variante 2 ist, es ist irgendwie Copy-Paste-Fehler quasi aus einem alten Gesetz oder ist es halt keinem irgendwie aufgefallen, in dem gesamten Gesetzgebungsprozess nicht. Das ist auch nicht wesentlich besser, weil sowas muss auffallen. Dafür hat man ja eine Opposition, dafür hat man diese ganzen Ausschüsse, dafür hat man Expertenanhörungen dazu und so weiter und so weiter. Irgendjemandem hätte das auffallen müssen und es ist offensichtlich entweder nicht aufgefallen oder es ist aufgefallen und man hat es bewusst ignoriert, was beides nicht gut ist.
Ich will da gar nicht in die tiefen Bewertungen gehen. Ich sag nur so viel, habe ich ja gerade schon gesagt, ich bin extrem sauer darüber, wie die öffentliche Debatte darüber läuft, weil ich glaube, dass dieser in Anführungsstriche Skandal jetzt dazu führt, dass, und ich habe es ja jetzt schon öfter gesagt, ich bin ja jetzt kein expliziter Gegner der Wehrpflicht,
ja,
was in unserer Partei ja durchaus eine Minderheitsmeinung ist, dessen ich mir bewusst bin, dass diese Ausgestaltung oder dieser Passus eben einen Imageschaden angerichtet hat, der nicht hätte sein müssen.
Ja.
Deswegen finde ich es tragisch. Die Zielsetzung dahinter, dass man eben entsprechend in einem Spannungsfall auch, ja, ich sag's so, wie es ist, auch Zugriff auf Menschen hat, im Zweifelsfall eine Reserve und so weiter, kann ich verstehen. Die Ausgestaltung, naja.
Ja, ja, um die Ausgestaltung geht's mir ja. Ne? Also dieses, das hat so ein Geschmäckle, ja, das nicht mehr ein Geschmäckle, sondern schon ein Geschmack ist.
Vor allem, was mich halt nervt, ist, es windet auf diese Segel von diesen, ich sag's jetzt mal, wie es ist, diesen vulgär-pazifistischen Quäkern, die immer so tun, als wäre es quasi Staatsräson, dass wir jetzt irgendwie wollen, dass hier junge Menschen in irgendeinem Krieg verheizt werden.
Ja.
Dieses, so eine Art von Framing hat das ja.
Ja.
Absoluter Quatsch. Und ich finde, diese Debatte wird auch einfach zunehmend schief, weil wir eben jetzt aufrüsten und unsere Wehrfähigkeit steigern, eben damit es keinen Krieg gibt, sondern damit wir, und ich finde es auch traurig, dass es so weit gekommen ist, aber scheiße nochmal, das ist die gegenwärtige Weltlage, dass wir wieder da angekommen sind, dass wir Abschreckung brauchen.
Ja.
Das ist einfach so.
Gebe ich dir recht, aber nichtsdestotrotz, dann hätte man, ja, wenn man sowas einführt, dann hätte man das sagen müssen und sagen müssen, passt auf, es geht jetzt nicht mehr anders, wir müssen das jetzt so machen. Aber dieses quasi heimliche, vielleicht auch versehentliche, ich weiß es ja nicht, ich war nicht dabei, quasi Abschaffen von Rechten, die du hast, oder von Freiheiten, die du hast. das finde ich halt unmöglich. Das darf nicht passieren, weil das ist auch, abgesehen von Wasser auf die Mühlen von der Personengruppe, die du gerade genannt hast, ist es ja auch Wasser auf die Mühlen von diesen ganzen Deep State-Leuten. Ja. Ja? Also so nach dem Motto, der Staat will uns hier irgendwie heimlich einkassieren und keine Ahnung, und dann gehen wir in den Keller und essen Kinder. Das ist ja, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. So. Es ist weder das eine noch das andere, aber damit tut man sich ja keinen Gefallen, wenn man das genau auf diese Art und Weise dann macht. So, das hätte man deutlicher machen müssen oder eben gar nicht machen müssen. Eins von beidem, aber nicht so ein halbgares, wir machen das mal und hoffen, dass es niemandem auffällt.
Ich glaube, die Debatte darum wurde einfach unterschätzt.
Yeah. So. Ja. Ja, weil man gar nicht mit einer Debatte geredet hat.
Mit Blick auf die Uhr, weil wir heute aufzeichnen an einem Tag, wo ich tatsächlich einen Folgetermin habe.
Ja, alles gut.
Im Ehrenamt. Ich muss nämlich gleich zum Karnevalskomitee hier vom Pontifex Maximus. An der Stelle lieben Gruß an die Kollegen. Bis gleich. Ich muss nämlich los. Dementsprechend müssen wir jetzt in die Abmoderation etwas gehen.
Dazu ist ja jetzt auch alles gesagt. Genau. Aber ich wollte es auf alle Fälle einmal sagen, weil das hat mich wirklich gewurmt letzte Woche.
Vollkommen richtig. In dem Sinne wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Kommt gut aus den Osterferien raus. Startet erfolgreich, enthusiastisch in die neue Woche und in die zweite Aprilhälfte. Wir haben übernächstes Wochenende Landesparteitag in Duisburg. Da werden wir auch von berichten. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche.
Ja, und nächste Woche halte ich auch wieder weniger Monologe versprochen. Aber vielleicht gibt es dann auch keinen Aufreger der Woche.
Das war vollkommen in Ordnung.
In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao, ciao.